Ich bin Daniel Retschitzecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Royal Mail, also die britische Post, ist in einen der größten Justizskandale der jüngeren englischen Geschichte verwickelt. Hunderte Postmitarbeiter werden ins Gefängnis gesteckt, Existenzen werden vernichtet und es kommt auch zu Suiziden. Der überwiegende Teil der Angeklagten war aber unschuldig. Wir sprechen heute über eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die ihresgleichen sucht. Neue Entwicklungen im sogenannten Horizon-Post-Skandal und wir rollen den Fall noch einmal auf. Manuel Escher aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Wir gehen gleich ins Detail, was es mit diesem Postskandal genau auf sich hat. Zu Beginn aber bitte, gib uns vielleicht noch eine ganz kurze Zusammenfassung, damit wir direkt reinstarten können. Was ist denn dieser Horizon-Post-Skandal genau und was ist passiert?
Der Horizon-Post-Skandal, benannt nach einer Finanzsoftware namens Horizon, ist ein Skandal, der sich über die letzten 25 Jahre bei einer Tochterfirma der britischen Post hingezogen hat. Und im Zuge dieses Skandals sind ungefähr 1000 Menschen sehr wahrscheinlich zu Unrecht wegen Betrugs- bzw. Unterschlagungsvorwürfen verurteilt worden, teilweise mit ganz furchtbaren Konsequenzen für diese Menschen, von denen eine der Konsequenzen auch war, dass eben fast zwei Jahrzehnte lang nicht anerkannt wurde, dass sie im Recht waren und keine Kriminellen waren. Jetzt, zu Beginn dieser Woche, ist ein Bericht veröffentlicht worden, der erste Regierungsbericht dazu, und der liefert noch einmal eine ganze Reihe von neuen und ziemlich erschreckenden Fakten, wie mit diesen Leuten umgegangen worden ist.
Über diese Fakten sprechen wir gleich. Gehen wir eben zurück in dieses Jahr, als das angefangen hat. Wir reden hier von 1999. Du hast gerade schon gesagt, es war eine Tochterfirma der Post, der britischen Royal Mail. Von was für Postfilialen etc. sprechen wir da eigentlich genau? Ist das wie bei uns? Kann man sich das so ähnlich vorstellen?
Man kann sich schon so ähnlich vorstellen, wie sich unsere Postfilialen entwickelt haben, aber das Konzept ist ein bisschen anders. Vor allem werden sie eben nicht direkt von der Firma Royal Mail geführt, sondern es geht eben um dieses Tochterunternehmen, das sinnigerweise Post Office heißt. Und diese Filialen werden in einer Art Franchise-System geführt. Also die Leute, die diese Filialen führen, sind verantwortlich dafür, dass dort Gewinn gemacht wird und wie dort Gewinn gemacht wird. Und sie sind auch für die Buchhaltung dieser Filialen persönlich verantwortlich, was in weiterer Folge sehr wichtig werden wird. Wir reden von ungefähr heute 11.500 Filialen, damals im Jahr 1999, als die Sache ihren Ursprung genommen hat, waren es noch deutlich mehr, ungefähr 19.000, die da betroffen waren und die neue Labour-Regierung damals sehr eilig auf ein Konzept umstellen musste und wollte, weil sie stark unter Druck gestanden ist, auch diese Filialen von der Schließung bedroht waren, wo eben eine effizientere Buchhaltung unter anderem stattfinden sollte.
Ganz kurz zu diesem Franchise-System, nur damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Das ist etwas, was du und ich theoretisch damals in den 90er Jahren in Großbritannien auch machen hätte können, wenn wir am Land leben würden beispielsweise. Wir haben da vielleicht ein Bauernhaus mit einer Möglichkeit, eine Filiale zu eröffnen. Da können wir unsere eigene kleine Postfiliale gründen.
Wir könnten dort unsere eigene kleine Postfiliale gründen, würden wahrscheinlich den Kontakt mit unseren Nachbarn dort pflegen können, würden uns ein Zubrot verdienen können, zumindest könnten wir es probieren. Wir wären dann verantwortlich dafür, dass die Briefe zugestellt werden und abgegeben werden können, dass, was damals auch noch wichtiger war, Pensionszahlungen zum Teil zugestellt werden, die damals auf dem Postweg zugestellt worden sind, dass Geldtransaktionen funktionieren und dafür eben hätte es dann im weiteren Sinn eben diese elektronische Buchhaltung gebraucht, um der Post, also der Mutterfirma, beweisen zu können, dass das alles mit rechten Dingen abgelaufen ist und diese im staatlichen Auftrag erfüllten Postsendungen richtig ihre Empfängerinnen und Empfänger gefunden haben.
Also wirklich ein ganz ein klassisches Franchise-System, wie wir es beispielsweise bei verschiedensten Fastfood-Ketten in Österreich ja auch kennen, die ja auch nicht direkt von den Mutterkonzernen geführt werden, sondern eben von Einzelpersonen manchmal auch.
Ganz genau. Mhm. Und eben, und das ist schon sehr wesentlich, unter der persönlichen Verantwortung der Leute, die diese Filialen betreiben.
Dann reden wir gleich über dieses Buchhaltungssystem, das eben 1999, ich glaube Tony Blair war da damals an der Macht, korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, eingeführt worden ist von einem japanischen Unternehmen. Wo liegt hier der Hund begraben? Was war das Problem?
Genau, also Die politischen Rahmenbedingungen sind richtig. Es war Tony Blair damals an der Macht, die neue Labour-Regierung, die sich ja auch marktwirtschaftlichen Prinzipien sehr verpflichtet gefühlt hat. Beschlossen worden ist das eigentlich schon einige Jahre vorher von den Konservativen, aber Labour wollte es dann auch umsetzen und stand da unter Druck, Ergebnisse erzielen zu können, also Gewinne zeigen zu können bei diesen Firmen. Und dazu ist eben dieses System namens Horizon eingeführt worden, das von einer weiteren Tochterfirma eines großen Unternehmens, nämlich einer Tochterfirma von Fujitsu, entwickelt worden ist. Und das sollte bei der Buchhaltung nicht nur helfen, sondern es sollte eben auch erstmals ermöglichen, ganz genau zu zeigen, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Und diese Aufgabe hat diese Software im gewissen Sinne übererfüllt, indem sie immer wieder Fehlbeträge ausgewiesen hat, die so eben nicht stattgefunden haben. Und das wusste man, und das ist auch wichtig, eigentlich schon im Jahr 1999, als die Einführung stattfinden sollte, dass es hier Bugs und Fehler gibt, wie es in diesem Regierungsbericht jetzt heißt.
Wer wusste das?
Die Entwickler. Es wussten die Entwickler, und es war wohl auch in Teilen der Post Office Chefetage bekannt. Aber es war wichtiger oder es wurde als wichtiger gesehen, das schnell einzuführen, um eben eine Schließungswelle bei den Postfilialen zu verhindern.
Gut, wann haben da jetzt die Probleme der Mitarbeiter angefangen? Ich gehe mal davon aus, man wird ja diese Probleme gemeldet haben. Heute würde man wahrscheinlich in irgendeinem Forum auf Reddit oder so einen Thread erstellen und sich wüst darüber beschweren, dass es einen Bug in einem Programm gibt. War das damals auch so?
Ja, das war damals natürlich noch nicht so. Diese Möglichkeit gab es nicht, diese Möglichkeit zur Vernetzung. Dass die Leute sich lange nicht wirklich austauschen konnten, darüber war auch ein wichtiger Teil dessen, wie diese Probleme entstanden sind. Es haben die Betreiberinnen und Betreiber von diesen Post Office Filialen natürlich angerufen bei so einer Helpline, die da eingerichtet worden ist. Das hat ungefähr so funktioniert, wie man das als Kunde von Helpline sonst auch kennt. Es wurde diesen Leuten offenbar immer gesagt, nur sie hätten diese Probleme, obwohl sich diese Anrufe damals schon getürmt haben müssen. Und die wurden sozusagen im Kreis geschickt. Also die Probleme und die Fehlbeträge wurden eindeutig bei den Betreibern gesehen. Und denen wurde das auch so mitgeteilt.
Das heißt aber, Probleme und Fehlbuchungen, von was reden wir hier? Dass auf einmal ein Minus am Ende bei der Kasse da war, wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also wir reden davon, dass plötzlich in der Kasse Geld gefehlt hat oder dass auch Überweisungen oder Postzustellungen, wo es ja eben zum Teil schon um relativ viel Geld geht, als nicht ausgezahlt, verbucht wurden. Da geht es teilweise um relativ kleine Beträge. In dem Bericht heißt es, es betrifft manchmal 10, 100, 200 Pfund, wo die Leute sich gemeldet haben und die sie halt dann, um weitere Probleme, nachdem man ihnen ja nicht geglaubt hat, zu vermeiden, aus eigener Tasche bezahlt haben. Das betrifft einige der Geschädigten, aber zum Teil geht es auch um sehr hohe Beträge im Bereich von 10.000, manchmal auch 100.000 Pfund, für die diese Leute eben persönlich dann haften mussten.
Da gibt es die Erzählungen beispielsweise von einer Frau, die gemeint hat, sie hat dort angerufen, weil 2000 Pfund gefehlt haben. Man hatte dann einen Lösungsansatz vorgeschlagen und auf einmal haben 4000 Pfund in der Software gefehlt. Also das Gegenteil ist eigentlich dadurch erzeugt worden. Wie hat sich denn die Post da im weiteren Sinne dann noch verhalten?
Naja, sehr lange, sehr uneinsichtig. Man hat da versucht, den Leuten das auszureden, beziehungsweise man hat auch versucht, sie natürlich zu diesen Zahlungen zu bewegen. Weil ja man eine Fehlerhaftigkeit des eigenen Systems auf gar keinen Fall anerkennen wollte, sicherlich vor allem ab einem bestimmten Punkt, wo schon andere Leute verurteilt waren. Und man hat das auch ziemlich hartnäckig verfolgt. Man hat auch eigene Ermittler und vor allem eigene Schuldeneintreiber angestellt. Die Leute sind vor Gericht gelandet. Es gab auch Gefängnisstrafen für manche. Es wurden auch da muss man Mängel feststellen, von den Verteidigern wurde zum Teil den Leuten empfohlen, sich schuldig zu bekennen, um höhere Strafen zu vermeiden. Auch da gibt es Fälle, die in diesem Bericht vermerkt sind. Dazu muss man jetzt auch wieder sagen, das waren eben zum Teil auch Leute, die jetzt nicht über die wahnsinnig lange, umfangreiche Geschäftserfahrung verfügt haben und die haben das eben dann geglaubt und gemacht, um Schlimmeres zu verhindern.
Das waren eben du und ich, wie wir es vorher geschildert haben, die in ihrem kleinen Bauernhaus eine Postfiliale gegründet haben, also keine Wirtschaftstreibenden im klassischen Sinne.
Genau.
Du hast vorher schon, das ist jetzt so nebenbei gesagt und ich habe das auch gelesen und habe mir das markiert mit bitte, wie bitte. Die Post soll da eigene Ermittler eingesetzt haben. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, die haben eben festgestellt und wenn man das so glaubt, dass das Programm nicht fehlerhaft ist, dann muss man ja zu dem Schluss kommen, dass da relativ oft Fehlbeträge existieren und dass die Post nach ihrer Ansicht da von relativ vielen Leuten übers Ohr gehaut wird. Und infolgedessen hat man eben versucht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strenger zu überwachen, eben auch diese Schulden einzutreiben. Es gibt auch, das haben die Ermittlungen vor einigen Jahren schon ergeben, man hat dann Listen geführt mit diesen Leuten, wo sie noch dazu nach Kategorien, zum Beispiel auch ethnischen Kategorien, sortiert worden sind, auch mit Bezeichnungen, die heute nicht mehr gängig wären, um Menschen in ethnische Kategorien einzuteilen und damals auch nicht mehr in dieser Form gängig waren.
Solche Einteilungen sind generell immer eine ganz großartige Idee.
Die Einteilungen an sich und die Bezeichnungen dann nochmal, also es gab hier zwei Probleme. Und man hat eben versucht, diesen Leuten sehr nahe zu treten und sie entweder auf dem Rechtsweg oder eben auch sonst durch andere Methoden dazu zu bringen, diese angeblichen Schulden zu begleichen.
Ich habe diesen ganzen Postskandal in meiner Anmoderation betitelt mit dem Satz, eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, die hier sehr viele Menschen getroffen hat. Lass uns genau über das noch ganz kurz sprechen. Welche Konsequenzen haben sich denn für die Betroffenen aus dieser ganzen Causa entwickelt? Was ist denen zugestoßen teilweise?
Naja, es gibt eben in diesem neuen Bericht jetzt Interviews mit ungefähr 25 Betroffenen, die aber auch nur die Spitze des Eisbergs sein dürften. Zum Teil haben sich da ganz furchtbare Konsequenzen entwickelt. Man kann sich das wahrscheinlich auch recht leicht vorstellen. Man läuft da in so einem kafkaesken System, wo man vor allem mit Telefonhotlines und Schuldeneintreibern konfrontiert ist im Kreis, soll irgendwelche relativ hohen Geldschulden begleichen, von denen man weiß, dass man sie nicht wirklich hat, ist mit Rechtsfolgen bis zum Gefängnis bedroht. Das Ganze wird dann auch irgendwann mal öffentlich. Der Reputationsschaden war für viele ein großes Problem. Es gibt auch Berichte, wo zum Beispiel Kinder dann in der Schule darauf angesprochen worden sind und dergleichen. Man muss ja auch das Ganze noch einmal auf der Skala sich anschauen. Es gab ungefähr 1000 Menschen, die da verurteilt worden sind, ungefähr 10.000 Betroffene, von denen Rückzahlungen gefordert wurden und ungefähr 1000 Leute, die in irgendeiner Form verurteilt worden sind. Von diesen gibt es einige Fälle, die sehr schwer beurteilt werden. Es gibt 13 Fälle, wo Menschen Suizid begangen haben, der zumindest damit in Verbindung gebracht wird. Man muss dazu sagen, Suizide haben immer mehrere Ursachen und meistens keine einfache Erklärung, aber die werden in Verbindung gebracht zumindest damit. Es gibt andere, die sind verstorben, ohne dass es eine Anerkennung gab, dass sie in Wirklichkeit unschuldig waren. Es gibt noch weitere, die sind krank geworden, haben körperliche Schäden aus der psychischen Belastung gezogen. Es gibt wieder andere, die waren bankrott. Es gibt einige, die obdachlos geworden sind. Ein Fall, der in dem Bericht erwähnt wird und der sicher sehr nahe geht, ist der, wo ein Mann plötzlich mit seiner 6-jährigen Tochter auf der Straße gestanden ist.
Unfassbar.
Weitere waren im Gefängnis.
Schwanger teilweise im Gefängnis, habe ich gelesen.
Auch, ja.
Unglaublich.
Also es gibt eine wirklich große Reihe an furchtbaren Schicksalen, die damit in Verbindung stehen.
Wir haben ja jetzt den Vorteil an dieser Stelle, dass wir aus einer sogenannten wissenden Perspektive, könnte man vielleicht sagen, über diesen Skandal sprechen können. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch irgendwie muss aufgekommen sein, dass diese Menschen oder dass diesen Menschen ein Unrecht angetan worden ist. Wie ist das Ganze aufgeflogen?
Naja, es gab natürlich immer wieder Hinweise, die Vernetzung war, wie gesagt, damals noch nicht so einfach. Mitte der 2000er ist man aber doch drauf gekommen, dass es da eine ganze Reihe von Fällen gibt und es haben Leute eben begonnen, voneinander zu hören. Eine wichtige Rolle hat dabei gespielt ein auch direkt selber Betroffener namens Alan Bates, der im Jahr 2003 gekündigt wurde von der Post Office als Betreiber von so einer Filiale und dann begonnen hat, Nachforschungen zu unternehmen, weil er selber seine Aufzeichnungen sehr streng geführt hat und geglaubt hat und gewusst hat, dass er letztlich belegen kann, dass die ihm vorgeworfenen Vorwürfe so nicht richtig sind. Der hat dann auch andere Betroffene gefunden. Das Ganze ist sehr langsam aufgekommen und zum Thema geworden. Es gab gegen Ende der 2010er erste Berichte dazu. Es haben auch damals, das kann man belegen, einige Abgeordnete im Unterhaus Anfragen gestellt, die allerdings damals auch noch eher im Sand verlaufen sind. Es gab dann 2015 eine BBC-Untersuchung dazu, die in einigen Berichten gemündet ist und im Jahr 2017, also 14 Jahre nachdem er selbst betroffen war, hat dieser besagte Alan Bates dann gemeinsam mit 4 Mitstreitern es geschafft, diesen Fall vor den britischen High Court zu bringen. Nochmal 2 Jahre später gab es dann ein Urteil, in dem zuerkannt worden ist, dass nicht die Betroffenen schuld an diesen Fehlbeträgen sind, sondern dass es sich wahrscheinlich eher um einen Softwarefehler handelt. Und Dann gab es einen ziemlich langsamen, weiterhin Weg der Anerkennung. Die Sache hat nochmal mehr Öffentlichkeit bekommen, auch im Jahr 2024 durch eine TV-Serie, die da gedreht und ausgestrahlt wurde und ein Publikumserfolg war. Und einige Jahre zuvor, im Jahr 2020, ist ein ehemaliger Höchstrichter namens Wynn Williams eingesetzt worden, um eine Untersuchung zu leiten. Und das ist diese Untersuchung, deren erster Teilbericht Anfang dieser Woche öffentlich geworden ist.
Das heißt, 2022, glaube ich, war das, dass diese Untersuchung gestartet worden ist. 3 Jahre später haben wir jetzt quasi diesen ersten Bericht und weitere fürchterliche Details aus diesem Fall. Wir haben jetzt schon kurz darüber gesprochen, wie die Politik reagiert hat, zumindest einzelne Abgeordnete. Hat es da auch größere Reaktionen gegeben, vielleicht auch von Seiten des Premierministers? Hat sich der eingeschaltet? Gab es da Reden etc.? Die Forderung nach Gerechtigkeit vielleicht?
Ja, eben sehr lange nicht. Das ist relativ lange ignoriert worden, was natürlich angesichts dessen, dass das ja nach wie vor eine halbstaatliche Firma ist, sehr problematisch ist. Es hat im Jahr 2020 der Premier Rishi Sunak darauf mal Bezug genommen. Das war eben im Zuge auch dieses Beginns der Untersuchung. Es gab dann schon immer wieder den Beginn einer Anerkennung. Im Jahr 2024 gab es zum Beispiel, ist ein Gesetz auf den Weg gebracht worden, dass diese Fehlurteile, die zuvor nur so schrittweise aufgehoben worden sind, alle für ungültig erklärt werden sollen. Aber letztlich muss man sagen, dass beide großen Parteien, die in dieser Zeit die Regierungen gestellt haben, die Konservativen und auch Labour, in dem Zusammenhang nicht sehr gut aussehen.
Jetzt haben wir zumindest teilweise Anerkennung für die Betroffenen, für diese vielen 100 Betroffenen. Aber gibt es auch so etwas wie Gerechtigkeit, zumindest ordentliche Geldzahlungen, um den Schaden zumindest irgendwie wieder gut machen zu können?
Es sind Fonds eingerichtet worden, auch schon in den vergangenen Jahren, deren Beträge eigentlich relativ hoch klingen, die aber, wenn man sich anschaut, wie die Schäden und vor allem die Gerichtskosten von den Betroffenen sind, letztlich nicht ausreichen. Also sie reichen gerade aus, sagen die Betroffenen auch in diesem Bericht, die zitiert werden, um die Kosten für die Gerichtsprozesse und für die Rechtsvertretung zu stellen, aber sie reichen nicht aus für Entschädigungen bisher. Da könnte jetzt etwas folgen. Der Fonds soll anwachsen und es soll mehr Geld für diese Leute geben. Das kommt natürlich alles, wenn man sich vorstellt, manche sind da seit 20 Jahren oder 25 Jahren betroffen, reichlich spät. Es wäre aber zumindest ein Weg von finanzieller Entschädigung. Und es gibt dazu auch andere Ansätze aus der sogenannten Restorative Justice, also dem Versuch, nicht so sehr auf Strafen abzuzielen, sondern Schäden, die entstanden sind, wieder gut zu machen. Dazu gab es Gespräche zwischen Betroffenen und Vertretern des Konzerns Post Office. Da haben die Betroffenen vor allem solche Dinge genannt, wie den Schaden an ihrer Reputation, an ihrer Gesundheit, an ihren Lebenschancen, auch an denen, das ist sehr oft genannt worden, an den Chancen von ihren Kindern auf eine Ausbildung, die nicht bezahlt werden konnte oder die nicht angetreten werden konnte, eben wegen schulischen Problemen, die aus der Konfrontation mit den angeblichen Taten von ihren Eltern entstanden sind. Darauf hat sich die Post Office in Teilen eingelassen. Jetzt heißt es allerdings, etwas spitz formuliert in diesem Bericht, dann man hat schon lange nichts gehört. Aber das wäre ein Weg, wie aus Sicht der Betroffenen der Schaden am ehesten wieder gut gemacht werden könnte.
Ich wäre ja eigentlich in meiner naiven Art wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Royal Mail, also das Mutterunternehmen, jetzt irgendwie wirklich mit eingezogenen Schwanz zu Kreuze kriegt und sich 100.000 Mal entschuldigt. Ist sowas passiert?
Es gab schon zunehmende Anerkennung von den Vertretern der Post Office, aber es war vor allem so, dass auch in den vergangenen Jahren dieses Unternehmen, und dazu muss man wieder sagen, es ist privatwirtschaftlich geführt und zielt darauf ab, Gewinne zu erzielen, dass dieses Unternehmen sich eher nach wie vor Entschädigungszahlungen, auch Entschuldigungen und Anerkennungen, weil das ja juristisch betrachtet immer in gewisser Weise zusammenhängt, sich damit eher zurückhält und eher nach wie vor Gerichtsprozesse und Vergleichsanstrengungen, die irgendwie zwischen Einzelnen und dem Unternehmen ausgehandelt werden, bevorzugt.
Gut, man will also offensichtlich nicht, vielleicht muss man. Gibt es irgendwelche Konsequenzen für die Post oder für das Post Office?
Es gab jedenfalls bisher keine gerichtlichen Verurteilungen von Verantwortlichen. Es werden jetzt allerdings immerhin 45 Fälle geführt, deren Ausgang aber unklar ist und wo auch die Anklagen noch nicht feststehen.
Gibt es irgendeinen Lerneffekt aus diesem Ganzen? Kann man irgendwie sagen, gut, so soll es nicht mehr ablaufen, wir haben das und das geändert, unter Anführungszeichen?
Es wird nach wie vor eine Software der Firma Fujitsu eingesetzt, eine Weiterentwicklung, so heißt es.
Die ist ja hoffentlich gefixt worden.
Horizon-Software. Ja, es ist zu hoffen. Es gab schon einmal ein Update in den Jahren um 2010, mit dem man Fehler, die man damals natürlich auch noch nicht so wirklich anerkannt hat, was bei der Softwareentwicklung auch ein Problem ist, nebenbei gesagt, beheben wollte. Das hat nach wie vor nicht so wirklich funktioniert. Jetzt gibt es eben wieder seit einigen Jahren eine neue Software. Da heißt schon, dass es erhebliche Verbesserungen gibt und dass so etwas nicht mehr vorkommen soll. Es gibt natürlich die Hoffnung, dass durch das Bekanntwerden dieses Skandals zumindest in diesem Fall jetzt keine weiteren Menschen, einfach weil sie Informationen darüber, dass das vielen so geht und vielen passiert ist, in Probleme geraten. Ob das in anderen Firmen so ähnlich passieren kann, die mit ähnlichen Systemen arbeiten, oder wenn man an die Verbreitung von KI denkt, die solche Dinge auch in Zukunft oft ausrechnen wird und auch schon tut, das muss wahrscheinlich eher dahingestellt bleiben.
Na gut, dieses Fassel wollen wir jetzt an dieser Stelle eher nicht aufmachen, sonst wären wir heute, glaube ich, nicht mehr fertig. Ein unfassbarer Skandal auf jeden Fall, der das Leben von hunderten Menschen teilweise ruiniert hat. Manuel Escher, vielen Dank.
Bitte gern.
Wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin ganz leicht oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Auch der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos finden Sie dazu unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, der von der FPÖ geforderte ÖVP-Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss kommt vorerst einmal nicht. Die FPÖ wollte einerseits ja die Corona-Maßnahmen als auch den Tod des früheren Justizsektionschefs Christian Pilnacek untersuchen. Die Koalition und allen voran die ÖVP meint aber, die Themen würden inhaltlich nicht zusammenpassen. Jetzt muss der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Zweitens, US-Präsident Donald Trump verhängt Zölle in Höhe von 50% gegen Brasilien. Er begründet den Schritt auch mit dem Vorgehen der brasilianischen Justiz gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Der ultrarechte Politiker steht ja vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putsch gegen seinen Nachfolger geplant haben soll. Trump bezeichnet das als Hexenjagd. Und drittens, Russland weitet seine Drohnenangriffe auf die Ukraine aus. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag greift Russland die Ukraine mit über 700 Drohnen an, so viele wie noch nie zuvor. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gerne schicken. podcast@derstandard.at ist dafür die richtige Adresse. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.